Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Einen Tag nach dem verhinderten Terroranschlag in München hat die Polizei erste Ermittlungsergebnisse bekannt gegeben. Das Gewehr hatte der 18-jährige Österreicher einen Tag zuvor von einem Sammler gekauft. Er gab damit insgesamt 9 Schüsse ab, zuerst auf mehrere Gebäude, unter anderem auf das israelische Generalkonsulat sowie das Dokumentationszentrum zum Nationalsozialismus.
Fingerdick das Einschussloch am israelischen Generalkonsulat. Mindestens 9-mal feuerte Emrah seine Waffe gestern in München ab, so die Ermittler. Und er hatte wohl noch weit mehr Munition für seine alte Schweizer Armeewaffe.
Ist vergleichbar mit dem NATO-Kaliber 7,62. Das sagt, glaube ich, vielen was. Und deswegen, wie gesagt, keine Dekowaffe. Die Waffe hat eine massive Durchschlagskraft.
Seit dem Morgen war Emrah am Tatort. Er drang in 2 Gebäude ein, schoss auf das NS-Dokumentationszentrum und das israelische Generalkonsulat.
Deswegen haben wir auch die Arbeitshypothese, ich nenne es bewusst so, Hypothese, dass der Täter islamistisch bzw. antisemitisch motiviert gehandelt hat.
Das vermutet man auch hier. Ermittler in einem Ort nördlich von Salzburg, wo sich Emrah dem radikalen Islamismus zugewandt haben soll. Zeitweise wurde deswegen gegen ihn ermittelt, ein Waffenverbot erlassen.
Und dieses hätte bis 2028 Gültigkeit.
Trotzdem konnte er die Tatwaffe unentdeckt erwerben. Denn in Österreich muss sie erst nach dem Kauf registriert werden bei den Behörden. Doch da war Emrah schon auf dem Weg nach München. Sein Ziel erreichte er problemlos. Den deutschen Behörden war er nicht bekannt.
Österreichischen Behörden sahen dann letztendlich keinen Anlass für ein Strafverfahren. Und er wurde wohl auch nicht als so gefährlich in Österreich eingestuft.
Die beiden Länder wollen den Fall nun gemeinsam aufklären. Eine Frage, ob Emrah Mitwisser oder gar Helfer hatte.
Die Ukraine-Kontaktgruppe hat über weitere Militärhilfen für das Land beraten. An dem Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein nahm erstmals auch der ukrainische Präsident Zelensky teil. Er forderte mehr Waffen und die Erlaubnis, sie auch auf Ziele tief in Russland zu richten. Darauf reagierte US-Verteidigungsminister Austin zurückhaltend. Er kündigte aber neue Waffenlieferungen im Wert von 250 Millionen Dollar an. Deutschland sagte 12 weitere Panzerhaubitzen zu.
Es ist das erste Mal, dass Zelensky persönlich zum Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein anreist. Bei der Ankunft kein Wort von ihm vor den Kameras. Drinnen findet der Präsident der Ukraine dann deutliche Worte, fordert mehr Unterstützung für sein Land. Die Welt hat ausreichend Luftverteidigungssysteme, um sicherzustellen, dass russischer Terror keinen Erfolg hat. Ich bitte Sie dringend um mehr Engagement in diesem Krieg bei der Flugabwehr. Die Ukraine braucht Flugabwehr-Raketensysteme, um sich vor verheerenden Angriffen wie hier in der Stadt Poltawa vor 3 Tagen zu schützen. Deutschland hat bereits mehrere Luftverteidigungssysteme an die Ukraine geliefert. 4 weitere der zugesagten Iris-T-Systeme sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden, teilt der deutsche Verteidigungsminister mit.
Zudem, und das kann ich heute das erste Mal ankündigen, das ist eine neue Information, wir werden 12 moderne Panzerhaubitzen vom Typ 2000 an die Ukraine liefern, und zwar 6 davon noch in diesem Jahr.
Zelensky wiederholt heute auch seine Forderung nach Waffen mit größerer Reichweite. Außerdem will er damit tief in Russland angreifen dürfen. Vom US-Verteidigungsminister gibt es darauf keine konkrete Antwort. Ich glaube nicht, dass eine bestimmte militärische Fähigkeit entscheidend ist. Zu dieser Aussage stehe ich. Zelensky hat sich auch mit Bundeskanzler Scholz getroffen. Sie sollen unter anderem über einen möglichen weiteren Friedensgipfel zur Ukraine gesprochen haben.
Die Bundestagsfraktion der FDP fordert eine grundsätzliche Wende in der Asyl- und Wirtschaftspolitik in Deutschland. Dazu sei ein Positionspapier mit mehr als 50 Punkten beschlossen worden, sagte Fraktionschef Dürr nach einer Klausur in Hamburg. Dürr sprach von einer großen Herausforderung für die Koalition. Gefragt seien aber auch die Bundesländer und die Union.
In der Hamburger Speicherstadt richten die Freien Demokraten ihre Strategie aus. Im Fokus Wirtschaft, Haushalt, Migration. Die Bundestagsfraktion fordert in einem Positionspapier zum Thema Asyl auch Leistungskürzungen und Zurückweisungen von Flüchtlingen an den deutschen Grenzen. Realpolitik sei nötig.
Wir brauchen Kontrolle und Konsequenz bei der Einwanderung. Das ist einer der wichtigen Punkte in diesem Herbst der Entscheidungen. Und die Zurückweisung an der Grenze ist ein Mittel.
Druck macht die FDP auch für eine Wirtschaftswende. Rasch müsste das von der Ampelregierung beschlossene Wachstumspaket mit Entlastungen für Firmen und Steuerzahler an den Start.
Das Ziel ist, dass zum Jahreswechsel solche Gesetze in Kraft treten können, damit sie bereits im kommenden Jahr ihre volle Wirkung entfalten können.
Die Wirkung der Koalition sehen manche kritisch. Nach den jüngsten Wahlschlappen in Thüringen und Sachsen tönt es raus aus der Ampel von der FDP-Basis. Man müsse eine klare Antwort finden auf die Frage, ob dem Land mit der Ampel noch geholfen sei, fordern manche.
Ich erwarte von allen drei Koalitionspartnern, dass sie sich die größte Mühe geben und vor allen Dingen auch am Zahn der Zeit der Entscheidungen mitarbeiten wollen. Und ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Die FDP-Spitze hält an der Ampel fest, betont aber, sie messe die Koalition an dem, was sie erreiche.
Die Ampel muss schnell Akzente setzen für mehr Kontrolle in der Migration und Konjunkturimpulse. So die klare Erwartung der Freien Demokraten. Sie hoffen damit auch auf Rückenwind bei den Wählern, den sie dringend brauchen.
Im schwäbischen Albstadt gibt es heute zum ersten Mal einen Christopher Street Day. Die Organisatoren wollen nach eigenen Angaben Flagge zeigen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung in der konservativ geprägten Region. Rechte und rechtsextreme Gruppierungen haben zu Gegendemonstrationen aufgerufen.
Sie wollen ein Zeichen setzen für Vielfalt und Menschlichkeit. Letzte Vorbereitungen für die Party am Abend im Kulturzentrum. Es ist der erste CSD in Albstadt, mitorganisiert von den Jusos, mit einem schlichten Ziel.
Sichtbarkeit auf dem Land zu zeigen, denn die queere Sichtbarkeit hier auch im Zollner Albkreis, die gibt es momentan nicht und hat es bislang auch noch nie gegeben.
Viele sind einfach verunsichert und trauen sich vielleicht auch nicht wirklich hier teilzunehmen und Gesicht zu zeigen.
Albstadt im Herzen der Schwäbischen Alb. Knapp 50.000 Einwohner, religiös geprägt, konservativ. Einst war die NPD im Umland stark, heute ist es die AfD. Eine offen queere Bewegung empfinden nicht wenige als verstörend.
Dürfen wir Sie kurz fragen, wie Sie es finden, dass es heute ein CSD gibt hier?
Aber das gehört nicht nach Albstadt und fertig.
Rechtsextreme aus der Region haben zur Gegendemo aufgerufen. 200 waren angekündigt, es sind weniger geworden. Die Antifa macht gegen sie mobil. Die Polizei trennt die Gruppen mit einem Großaufgebot. Albstadt scheint zerrissen zwischen Gegensätzen. In Deutschland sei die Akzeptanz von queeren Menschen grundsätzlich relativ hoch, sagt der Soziologe Volker Lang.
Also von einer gesellschaftlichen Spaltung in dem Sinne kann bei uns in Deutschland jetzt noch keine Rede sein. Allerdings nutzen rechte Bewegungen, rechte Gruppierungen bestimmte Themen, identitätspolitische Themen aus, um Stimmung zu machen und dadurch mehr Stimmen für ihre Anliegen zu gewinnen.
Auftakt des CSD im Stadtzentrum am Abend. Es soll eine fröhliche Kundgebung mit etwa 400 Teilnehmenden werden. Vom Aufmarsch der Rechten wollen sie sich nicht einschüchtern lassen.
Auch wenn sich der Sommer bei uns in diesem Jahr manchmal zu kalt angefühlt hat, weltweit wurde wieder ein neuer Hitzerekord aufgestellt. Das zeigen Zahlen des EU-Klimadienstes Copernicus. So lag die globale Durchschnittstemperatur von Juni bis August fast 0,7 Grad über dem langjährigen Vergleichswert. Dabei sind die Temperaturen schon seit Jahren höher als sonst. Vor allem älteren Menschen macht die Hitze zu schaffen.
Elfie Babucke ist froh, wenn sie beim Friseur angekommen ist. Der Salon ist klimatisiert. Grundsätzlich hat die 90-Jährige ihre Termine im Sommer früh in den Morgen gelegt. Später wird es ihr zu heiß.
Es ist ein großes Problem. Sie haben Luftschwierigkeiten, sie können schlecht laufen. Es strengt alles an, was passiert. Also es ist sehr, sehr schwierig. Sie können nicht viel tun.
Dieser Sommer war im weltweiten Durchschnitt so warm wie nie seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Laut EU-Klimadienst Copernicus kein Zufall, sondern ein Zustand, an den wir uns gewöhnen müssen. Wenn Sie sich die Sommer, die Monate von Juni bis August ansehen, dann sind die 10 heißesten Sommer auch in den vergangenen 10 Jahren aufgetreten. Es handelt sich um ein Muster wärmerer Temperaturen, das durch Treibhausgase verursacht wird. Momentan gibt es wieder eine Hitzewelle in Kalifornien mit Temperaturen von bis zu 50 Grad am Tag. Eigentlich hat die Politik beschlossen, Maßnahmen zu ergreifen, damit sich das Klima im Vergleich zum vorindustriellen Niveau nur um 1,5 Grad erhöht. Doch davon sind wir weit entfernt.
Wir erwärmen den Planeten um 2,7 Grad, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und das ist eben mehr als 1,5. Und vor diesem Hintergrund ist es ganz klar, wenn wir nicht die Maßnahmen ergreifen auf politischer und gesellschaftlicher Seite, um das zu korrigieren, dann wird das Problem immer größer und das deutet sich dann in Extremwetterlagen, in menschlichem Leid und natürlich in wahnsinnig hohen Kosten an.
Laut dem EU-Klimadienst Copernicus ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass 2024 auch das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung werden könnte. Elfi Babucke ist für heute fertig beim Friseur. Sie muss nur kurz raus ins Warme. Ihre kühle Wohnung liegt nur wenige Meter entfernt.
Die internationale Funkausstellung in Berlin hat ihre Hallen heute für private Besucher geöffnet. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Haushaltsgeräten, die von künstlicher Intelligenz unterstützt werden. Auch neue Fernsehtechnik und Roboter werden bis Dienstag gezeigt. Die Messe blickt auf eine 100-jährige Geschichte. International wurde die Funkausstellung aber erst, als das Fernsehen schon farbig war.
Das Fernsehen wird bunt. 1967 auf der Funkausstellung in Berlin. Der damalige Vizekanzler Willy Brandt drückt auf den Knopf. Und die Messebesucher sind mit dabei. Die meisten Fernseher aber kommen da noch nicht mit. Die Begeisterung ist trotzdem groß. Ein Stück Zukunft ganz nah.
Also es war wunderbar. Ich wollte es gerne miterleben und ich habe es auch geschafft.
Na, ich freue mich schon auf das Wort zum Sonntag in Farbe.
Ein Spielzeug mehr in unserer stolzen Zivilisation.
Die Funkausstellung ist seit ihrer Premiere 1924, damals noch als große deutsche Funkausstellung, der Ort, wo neueste Entwicklung auf potenzielle Käufer trifft. Nicht alles hat sich so auch durchsetzen können.
Das T-Phone ist eine neue Konstruktion zur Wiedergabe von Tonaufnahmen. Das Ultra-Kurzwellen-Handsprechgerät. Ein Spaziergang mit Fernanschluss.
Im 100. Jahr ihres Bestehens heißt die internationale Funkausstellung IFA. Der Schwerpunkt liegt auf neuen digitalen Welten und künstlicher Intelligenz. Fernseher und Radios gibt es aber immer noch, nur eben smart und vernetzt. Irgendwie kommuniziert jetzt alles miteinander. Bis zum 10. September ist die Messe für Besucher geöffnet.
Heute wurde noch trainiert, morgen wird es dann ernst. Die Fußballnationalmannschaft hat ihr erstes Spiel nach der Heim-EM. In der Nations League geht es gegen Ungarn. Für das DFB-Team wird es eine besondere Partie, denn nach dem Rücktritt mehrerer altgedienter Spieler steht ein Umbruch an. Neuer Kapitän, neue Nummer 1 im Tor und ohne einen Weltmeister von 2014.
Sie haben sich viel vorgenommen für die erste Dienstreise nach der EM. Die schwache Bilanz in der Nations League soll aufpoliert werden. Von 16 Spielen hat Deutschland da nämlich nur 3 gewonnen.
Ich will nach wie vor Weltmeister werden, ich glaube auch jeder Spieler. Und dafür müssen wir ein gewisses Selbstverständnis entwickeln. Und dafür ist dieser Wettbewerb der Nations League auch sehr wichtig.
Der Bundestrainer hat dabei selbst mit angepackt und beim Abschlusstraining als Assistenztorwarttrainer ausgeholfen. Die neue Nummer 1, Marc-André Ter Stegen, wurde richtig warm geschossen. Der Kapitän des FC Barcelona ist der Nachfolger von Manuel Neuer. Nach 12 Jahren als Nummer 2 ist bei ihm die Vorfreude riesengroß. Joshua Kimmich wird die DFB-Elf gegen Ungarn als Kapitän anführen und weiter als rechter Verteidiger spielen. Im Mittelfeld will Pascal Groß mehr Verantwortung übernehmen.
Ja, ich glaube immer, dass ich probiere auf dem Platz, meine Mitspieler spielerisch, aber auch in der Kommunikation einfach zu helfen.
Niklas Füllkrug und Kai Havertz werden gemeinsam im Sturm spielen, da die Ungarn sehr defensiv erwartet werden.
So haben wir natürlich auch noch mal ein bisschen eine Kopfballstärke dazu, die gegen Ungarn im Gruppenspiel schon auch wichtig war generell, weil sie einfach sehr tief gestanden sind und haben natürlich auch eine kopfballstarke Defensive und werden sicherlich auch morgen kompakt verteidigen. Da tut uns ein weiterer Kopfballspieler sicherlich auch gut.
Bei der EM schlug das deutsche Team Ungarn 2:0. Ein Ergebnis, mit dem Nagelsmann sicher sehr zufrieden wäre.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 7. September.
Morgen beschert uns Hochdruckeinfluss nochmal einen oft sonnigen und sommerlich warmen Tag. Im Nordwesten gibt's heute Nacht anfangs noch ein paar Schauer, sonst ist es meist nur locker bewölkt oder sternenklar. Vor allem in der Südwesthälfte bilden sich einige Nebelfelder. Morgen erwartet uns viel Sonnenschein, hin und wieder gibt's ein paar lockere Wolken, die im Nordwesten auch mal dichter sein können. An der See heute Nacht fast tropisch warm, an den Alpen dagegen knapp 10 Grad kühler. Morgen wieder vielerorts sommerlich warm, teilweise auch heiß bei über 30 Grad. Am Sonntag im Osten sonnig und heiß, während es von Westen wechselhafter wird mit teilweise kräftigen Schauern und Gewittern. Die neue Woche beginnt kühler und verbreitet unbeständig. In der Osthälfte sind auch unwetterartige Regenfälle möglich.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr geht es bei Jesse Wellmer um die Terrorgefahr in Deutschland. Außerdem sind wir beim Para-Judo und begleiten Lennart Sass aus Schleswig-Holstein bei seinen ersten Paralympics. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.